Heute in CT-Uplink. Heimserver mit Raspberry Pi, Hackerangriffe auf Festplatten und SIM-Karten und wir feiern 25 Jahre Photoshop. Bis gleich.
CT-Uplink.
Hey, herzlich willkommen zu CT Uplink, zu einer neuen Ausgabe von CT Uplink. Wir haben auch eine neue CT, die jetzt am Kiosk liegt. Das ist die Nummer 6, CT 6 2015. Da sind wieder ein Haufen spannender Themen drin und über die wollen wir heute reden. Mein Name ist Achim Bartschuk und mit mir hier sind heute
André Kramer aus dem Anwendungsressort,
Oliver Dietrich, Linux und Open Source,
Fabian Scherschel aus dem NSA-Ressort.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder eine andere Runde. Ich glaube, so saßen wir auch noch nie zusammen. Und ich glaube, wir haben viele spannende Themen. Es soll heute um ein bisschen Raspberry Pi gehen, um die NSA. Das hat man schon lange nicht mehr, glaube ich.
Nee, ist,
ja. Und außerdem ist Photoshop 25 Jahre geworden. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Raspberry an, weil ich glaube, in den letzten Wochen war das eigentlich ein Riesenthema mit dem neuen Raspberry Pi 2. Der ist auch hier in der Redaktion, glaube ich, aufgekauft worden und wir haben das Gefühl, viele Leute interessieren sich gerade jetzt wieder neu dafür. Und du, Oliver, hast was gemacht, was aber gar nicht so speziell mit dem Raspberry Pi ist, sondern einfach generell eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Ein Unternehmen, das den Raspberry Pi für einen Heimserver quasi benutzt und den so verkauft.
Genau, es geht mal Raspberry Pi nicht als Bastelthema. Also das hier, um ihn mal zu zeigen, das ist der Raspberry Pi, wie man ihn kennt, so ein kleines Platinchen, bei dem man viel selber von Hand machen muss. Und diese Firma hat sich überlegt, wir nehmen den Raspberry Pi und bauen daraus einen out-of-the-box funktionierenden Heimserver. Der ist dann in einem hübschen Gehäuse verpackt. Wir haben ihn leider schon wieder an die Firma zurückgeschickt nach dem Test, aber der Fabian hat ein Bild davon.
Was wir vielleicht noch zeigen können.
Genau, so sieht er aus. Das ist ein Gehäuse, ist ein bisschen größer als diese Kiste. Untergeschnallt ist eine Festplatte.
Sieht jetzt erstmal gar nicht aus wie ein Raspi so.
Na, wenn man das Gehäuse sieht, so von der Größe her, merkt man dann doch, dass da nicht mehr als ein Raspi drinstecken kann. Der Anbieter verkauft dieses Paket mit einer Festplatte, mit dem Raspi, mit allen Kabeln dazu für 250 Euro rum. Das ist ein ganz stolzer Preis. Also die Hardware ist deutlich unter 150 Euro nur wert. Der Witz daran ist, man bekommt Telefonsupport vom Hersteller. Das heißt, normalerweise, wenn man so einen Heimserver kauft, man kauft den, man kriegt ein Handbuch dazu, man kriegt irgendeine mehr oder weniger gelungene Weboberfläche, über die man das Ding administrieren kann. Dann steht man da, stöpselt das Ding an und dann steht man erstmal da und kann schauen, wie kriegt man es zum Spielen. Die Idee bei diesem Jonas-Server ist, man stöpselt das Ding zusammen, schließt es im Netz an, dann ruft man beim Hersteller an. Der schaltet sich per TeamViewer auf einen Rechner zu Hause auf und konfiguriert dann mit dem Besitzer zusammen den Raspi-Server so, dass er genau das tut, was er tun soll. Hat den Vorteil, man kann alle Netzwerkprobleme gleich lösen, zusammen mit jemand Kompetentem am Telefon. Die Clients werden auch gleich mit konfiguriert. Der DNS-Zugang wird eingerichtet, wenn man die Dienste nach außen ins Netz anbieten will. Ist insgesamt eigentlich eine ganz runde und clevere Idee.
Also das heißt, man sagt dann dem Support, ich würde gern mit dem Heimserver dieses und jenes machen und dann sagen die, okay, wir richten das jetzt so ein, dann muss man wahrscheinlich Passwörter und sowas dann gleich eingeben.
Genau.
Und so, dass man quasi mit dem gemeinsam dann am Ende soweit ist, dass es läuft.
Ganz genau. Ja. Also die Idee ist, man telefoniert, ich habe das mal durchgespielt, es gab natürlich Probleme im Netz, wie immer. letztlich haben wir 2 Stunden da gesessen, aber dann funktionierte das Ding auch.
Was sind denn so die typischen Probleme, auf die man dann stößt, wenn man so seinen eigenen Heimserver aufsetzt? Also DynDNS ist wahrscheinlich so mit eins der...
DynDNS ist eine Geschichte. Vielleicht kurz was zu den Funktionen erstmal. Also was er kann, man kennt das ja, ist so eine Idee, auf die schon viele Leute gekommen sind, so ein Raspberry Pi als Sync-Server sozusagen, als Ersatz für Google, Dropbox, diese Dienste zur Adress-, Termin-, Dateisynchronisation. Viele Leute machen das mit OwnCloud, womit der Raspi eigentlich überfordert ist, also der Raspi 1 zumindest. Auf dem Punkt ist ein OwnCloud sehr, sehr zäh, sehr langsam. Die Jonas-Leute nehmen eine andere Software zusammen, die nehmen deutlich schlankere Software, C-File für das Dateimanagement und einen sehr schlanken Adress- und Terminserver ohne Weboberfläche. Hat den Vorteil, dass das mit dem Pi sehr gut funktioniert. Dann gibt es außerdem noch eine Möglichkeit, eine Freigabe fürs Internet einzurichten, auf die man aus dem Internet heraus zugreifen kann. Man kann ihn als VPN-Server konfigurieren. Da sind eine Reihe von Möglichkeiten, was damit geht. Und man kann einfach sagen, das möchte ich haben oder möchte ich nicht haben. Kann man also sagen, ich möchte, dass das Ding nur im LAN zur Verfügung steht und außerhalb meines Heimnetzes nicht. Dann wird eben kein VPN-Zugang eingerichtet, der Router bleibt zu. Wenn man sagt, ich möchte auch von außen drauf zugreifen können, dann wird der Router entsprechend konfiguriert vom Support. Es wird ein dünn DNS-Zugang eingerichtet dafür. Es wird ein OpenVPN-Tunnel aufgesetzt, dass man sich dann per OpenVPN mit dem Raspi verbinden kann. Das ist schon alles ziemlich durchdacht.
Und jetzt, warum haben die den Raspberry dafür genommen? Ich meine, man könnte ja auch einfach wahrscheinlich auch einen kleinen Rechner oder sowas nehmen. Gibt es da irgendwie einen bestimmten Grund, weil es einfach so klein und handlich ist?
Weil es klein ist, weil es handlich ist, ne? Weil es nicht viel kostet. Okay. Natürlich, der Raspberry ist einfach billig und weil er letztlich für den Job auch ausreicht.
Okay. Hast du irgendwie jetzt so, hast du den ein bisschen benutzt, so ein bisschen Erfahrung gemacht? Läuft das runder? Also du hast gesagt, OnCloud läuft ein bisschen zäh. Klappt das damit besser?
Es klappt damit besser, definitiv. Okay. Also klar, der...
Die haben da schon Raspberry Pi 2 drin, oder?
Nee, da ist ein Raspberry Pi 1
war noch drin. Ach so, okay.
Ja. Ja, der Raspberry Pi 2 ist ungefähr gekommen, während ich das Ding da hatte zum Testen. Ich nehme an, dass die jetzt demnächst dann auch auf den Raspberry 2 umstellen. Die wollen auch, wenn du nochmal das Bild zeigst, kann man das nochmal sehen... Was man da sieht, ist, der Raspi steckt in so einem Gehäuse, das ist ein bisschen größer als dieses hier. Und unten drunter ist eine Festplatte. Die planen jetzt auch mit einem neuen Gehäuse, bei dem die Festplatte dann gleich mit eingebaut ist. Dann sieht es noch so ein bisschen mehr wie ein richtiger, fertiger Server aus. Ich nehme an, in dem Zuge werden sie dann auch auf den Raspi 2 umstellen.
Jetzt hast du gesagt, das ist ja im Prinzip auch für Leute dann spannend, die gar nicht so viel basteln wollen, wie üblicherweise. Kann ich denn aber danach auch noch so ein bisschen basteln? Also ist das dann für mich... am Ende eine Blackbox oder habe ich im Prinzip trotzdem eigentlich das, was ich beim Raspberry habe, dass ich dann halt trotzdem auch selber rangehen kann und eigentlich nach Belieben auch noch Sachen nachinstallieren kann, im Prinzip auch sogar ein anderes andere Firmware sogar noch draufsetze, ein anderes Image oder ist es dann auch für mich relativ eingeschränkt, was ich danach selber mitmachen kann?
Nein, man hat die Wahl, wenn man sich's eingerichtet. Wenn er komplett eingerichtet ist, kann man sich vom Hersteller das Root-Passwort geben lassen, dann hat man volle Kontrolle über die Maschine, kann damit machen, was man will. Die Jonas-Leute sagen allerdings auch, wenn man dann Probleme hat und dann in Probleme läuft, können sie die unter Umständen nicht mehr lösen.
Ja, klar.
Das Angebot des Herstellers ist auch, dass so Routine-Wartungsaufgaben, wie sie im Betrieb immer mal wieder auftreten, das heißt, man möchte einen neuen Benutzer hinzufügen, der auch seine Termine und Adressen mit synchronisieren kann. Also solche kleinen Routine-Jobs sind im Preis mit drin. Das wird auch noch per Telefon dann geleistet, wenn es anfällt. Bei größeren Support-Aufgaben, und die können halt leicht anfallen, wenn man dann anfängt, selbst dran rumzufummeln, dann zahlt man einen Minutenpreis im Support.
Okay.
Das ist letztlich ist der Hersteller, dieses Unternehmen Jonas, verdient sein Geld hauptsächlich mit Telefonsupport, auch in anderen Kontexten.
Okay. Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man hat eben so eine Hardware, die im Prinzip, die da so rausgeworfen wird zum Ausprobieren und so. Und dann gibt es aber Hersteller, die halt sagen, das ist interessant, aber es gibt immer noch viele Leute, die gerne was machen würden, gerne so einen kleinen Heimserver hätten, aber eben nicht vielleicht das Know-how und die Muse, da sich irgendwie das eben alles selber einzurichten. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Es ist selbst, wenn man vorhat, dran zu basteln, spart man sich eine ganze Menge Arbeit damit, weil man einfach einen soliden Startpunkt kriegt, mit dem man loslegen kann.
Ich finde das ganz cool, dass die jetzt endlich mal, also nicht nur Bastler ansprechen, weil eigentlich war die, ich habe so verstanden, dass die Grundidee von dem Pi-Jammer war, in Schulen eingesetzt zu werden und so und auch von normalen Leuten eingesetzt zu werden. Und das sehe ich irgendwie nicht so im Moment.
Naja, von normalen Leuten bedingt gedacht war tatsächlich in Schulen, um drauf programmieren zu lernen. Ja. Das war die ursprüngliche Idee bei dem Pi. All diese Einsatzzwecke als Server, all das, was jetzt tatsächlich mit den Raspis gemacht wird, sind alles Sachen, die ja nie damit intendiert waren. Von daher ist man da immer gleich in der Bastelecke natürlich mit.
Aber ich glaube, es ist halt wirklich super interessant, weil ich merke das auch momentan bei unseren Lesern und so, das Thema, sich eben seine Kalenderdaten, seine Adressdaten, diesen Komfort, den man hat, wenn man eben Google, Android benutzt, wenn man iOS benutzt, dass man das alles synchronisiert und so, das wollen eigentlich viele nicht missen, aber die meisten sagen halt irgendwie, eigentlich würde ich das gerne nicht bei irgendeinem amerikanischen,
nicht bei der NSA,
nicht bei einem amerikanischen Unternehmen, sondern lieber bei mir zu Hause oder irgendwie greifbarer haben. Und da ist natürlich OnCloud mit dem Raspberry immer eine ganz interessante Lösung gewesen, aber die ist halt ist wirklich anstrengend, das überhaupt erstmal hinzubekommen, dass es läuft. Und dann, wie du es halt sagst, zäh. Also ich glaube, der Mirko bei uns, der hat ja auch auf mehreren Seiten geschrieben, wie man es halbwegs hinbekommt, dass es
dann
ordentlich läuft.
Ja, aber das ist dann schon viel gebastelt. Da muss man einen speziellen Webserver benutzen. Das geht nicht mit dem Standard Apache, für den das OnCloud eigentlich gedacht ist, sondern man braucht einen besonderen, schlanken, schnellen Webserver. Es wird wahrscheinlich mit dem Raspberry 2 besser. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Raspberry 2 das OnCloud out of the box ganz vernünftig läuft. Mhm. Andererseits hat man mit dem C-File für die Dateisynchronisation, das bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie das OnCloud. Kann eigentlich alles, was das OnCloud kann. Es gibt mittlerweile auch Clients für Mobilsysteme, für alle Desktop-Betriebssysteme. Das kann eigentlich genauso viel wie das OnCloud. Also es muss auch nicht unbedingt OnCloud sein.
Und genau, man könnte ja im Prinzip auch dieselbe Software wie Jonas nehmen und selber sich das zusammenbasteln.
Hätte man einige Stunden mit zu tun, die man sich so spart.
Ja, wenn man das Wochenende vielleicht nicht so mitverbringen will, dann ist das auf jeden Fall eine ganz interessante Lösung. Und ich denke mal auch, dass die bestimmt demnächst eben mit dem Raspberry Pi 2 dann auch anfangen und dann ist vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Ja, klingt eigentlich nach einer ganz, ganz spannenden Geschichte, würde ich sagen. Und es ist eigentlich schön zu sehen, dass eben über dieses Basteln hinaus noch so ein paar andere interessante Sachen daraus entstehen. Ja, wir haben es schon gesagt, dass technisch auch immer die Sache, man möchte seine Daten zu Hause haben, um sie vielleicht auch, wie du es gerade gemeint hast, Fabian, von der NSA zu schützen. Jetzt habe ich aber letztens auf Heise Online habe ich so das Gefühl gelesen, dass es eigentlich egal ist, wo ich meine Daten speichere. Die werden ja trotzdem von der NSA gelesen.
Ja, es geht jetzt gerade wieder los. Also wir hatten zwei Geschichten. Die eine ist von heute. Lass uns erstmal die andere machen. Das war diese Equation Group. Da hat Kaspersky eine Hackergruppe entdeckt, die seit Jahren halt Chartcode verteilt und sich in Systeme hackt. Und zwar ziemlich raffiniert. So, Kaspersky sagt nicht, dass das die NSA ist. Kaspersky ist sehr vorsichtig, das nicht zu sagen. Aber andere Sicherheitsexperten haben das gesagt. Es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass das irgendein von Staaten bezahlter, vielleicht ein Geheimdienst oder sowas in der Art ist, weil die sehr raffinierte Methoden haben. Also unter anderem sind die sehr vorsichtig. Die haben Malware geschrieben, die in mehreren Stufen funktioniert. Also die infizieren ihre Opfer zum Teil durchs Web. Und dann schicken die erstmal so ein ganz schlankes Ding auf den Rechner. Die Aufgabe von der Software ist nur rauszufinden, ob du überhaupt interessant bist. Und wenn du dann interessant bist, dann lädt das den eigentlichen Chartcode nach. Das hat den Vorteil, das ist sehr raffinierte Software, die nur an wenigen Orten einsetzen. Und so streust du das halt nicht direkt so ins Internet. Dann landet das nicht direkt bei den Antivirenherstellern und wird direkt erkannt. Und diese Software, die sie dann im Endeffekt auf deinen Rechner laden, die ist schon ziemlich krass, kann man schon sagen. Also die haben so Sachen gemacht wie zum Beispiel, schreibt die in einen versteckten Bereich in der Festplatte Zeug rein, also die übernimmt die Firmware von der Festplatte und schreibt dann da Sachen rein, die halt zum Beispiel überleben, wenn du dein Windows komplett platt machst. Also das, was wir Leuten sagen, wenn die wirklich einen infizierten Rechner haben, wenn du wirklich sicher gehen willst, tut weh, aber dann musst du dein Betriebssystem neu installieren, das nützt dir bei dieser Malware nichts, weil die wenn du Windows danach wieder installierst, dann klingt die sich in den Bootprozess von Windows rein. Und die macht alles, also quasi der Rechner bootet nicht Windows, sondern der Rechner bootet diese Malware, die dann Windows bootet. Und das ist unheimlich raffiniert geschrieben. Also zum Beispiel, wenn in diesem Bootprozess irgendwas nicht funktioniert, dann löscht sich diese Malware sofort wieder, damit man die auf dem Rechner nicht finden kann.
Okay, das klingt ja erstmal ziemlich hart, also sehr tief. Das heißt, aber du hast ja so viel von Windows gerechnet. Ist das dann, das klingt für mich ja so, als wäre es ja völlig wurscht, was für ein Betriebssystem ich dann habe.
Kaspersky sagt, dass das wohl auch auf macOS funktioniert. Ich habe da aber keine eindeutigen Hinweise gesehen. Also theoretisch kannst du das auf jedem Betriebssystem machen. Du kannst das auch auf Linux machen. Also ich habe, nachdem wir darüber geschrieben haben, zum Beispiel von einem Leser einen Hinweis gekriegt, der mich auf was hingewiesen hat. Es gab schon vor mehreren Jahren jemand, der so ein Proof of Concept gemacht hat für Linux-Malware. Es gibt auch für Linux Programme, mit der du die Firmware von den Festplatten reflashen kannst. Das ist halt also Hersteller benutzen das oder das ist, ne, wie du dein BIOS vielleicht mal reflashen willst. Und sowas kannst du natürlich auch verwenden, um irgendwie einen verdeckten Bereich anzulegen oder so auf der Festplatte. Aber das, was die da gemacht haben, es geht schon ein bisschen weiter. Also die benutzen halt irgendwie, also so Festplattenhersteller benutzen ja so undokumentierte Features von den Festplatten. die wir eigentlich alle gar nicht benutzen, die der Hersteller selber benutzt und sowas nehmen die dann halt, um da eine Partition anzulegen, die du nicht
sehen kannst. Das bedeutet dann, dass wir auch eigentlich, oder dass auch schwerfällt für jetzt jemanden wie Kaspersky oder jemand anders, überhaupt rauszufinden, ob da was faul ist wahrscheinlich,
genau,
also wenn, wenn das undokumentiert
ist. Also das Grundproblem
ist... Das ist ja auch wahrscheinlich alles proprietär.
Ja, und das Grundproblem ist auch, wenn das Ding Windows schon mal bootet. Also das hat eigentlich die Kontrolle über deinen Rechner. Du kannst dann unter Windows mit einem Virenscanner... nicht mehr viel machen, weil das Ding ja alles zuerst mal überprüft, alle Kommandos, die du ausführst.
Wie hat denn Kaspersky das dann überhaupt gefunden?
Das ist ein bisschen irreführend. Also sie sahen zum Teil, sagen sie, sie haben einen Hinweis gekriegt, also sie haben Malware zugeschickt gekriegt, die sie sich angeguckt haben und dann sagen sie, sie haben es aber auch in the wild, also draußen in der freien Wildbahn gefunden, sagen das aber nicht so ganz genau. Also angeblich sind auch ein paar von diesen Samples bei VirusTotal hochgeladen worden, also dieser, das ist so ein Aggregator, da kannst du Malware hochladen, dann scannt er die mit 50 Virenscannern.
Aber wie kann ich denn die Malware hochladen, wenn ich sie gar nicht selber
entdecke? Ja, man weiß halt nicht, wo die herkommt. Okay. Also es ist auch alles, also Kaspersky ist wie gesagt sehr vorsichtig, nicht zu sagen, dass das die NSA war. Sie sagen, das sieht nach einem State-Sponsored, also von Staaten bezahlten Geheimdienst aus.
Was würde denn dagegen sprechen? Also wir hatten ja vorher auch schon ein bisschen drüber geredet. Ich meine, eigentlich stelle ich mir vielleicht sogar noch eine Stufe härter vor, wenn das Privatleute sind, die versuchen, meine Kundendaten zu bekommen, wenn die über so eine Technik verfügen, weil da habe ich überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu verstecken.
Also das Gefährliche dabei ist, dass du davon ausgehen kannst, dass Privatleute das jetzt auch könnten, weil das Wissen ist ja jetzt irgendwann draußen. Also irgendwann kann das jemand auch nachbauen. Dafür, dass das ein staatlicher Geheimdienst war, spricht erstens, dass das nur, also dass es nicht in aufgetaucht ist. Das ist nur in sehr ganz speziellen Fällen wohl aufgetaucht. Das heißt, die haben es gezielt gemacht. Die haben extra Software geschrieben, die erstmal checkt, ob der Rechner interessant ist.
Was heißt interessant? Kann man irgendwas sagen? Also ob das halt, also das alles guckt, mal durchgucken.
Es guckt halt und dann auf deinen Rechner, klar. Oder es guckt, ob du ein bestimmte, also das checkt wahrscheinlich Verhalten. Also die haben irgendwie wohl Leute überwacht, die in Islamistenforen zugange waren. Also das guckt erstmal, ob jemand da so ein Forum ansurft. Okay. Das hat, also normalerweise, wenn das Kriminelle sind, die gehen normalerweise und blasen das Ding raus und versuchen so viele Leute wie möglich zu infizieren. Ein Geheimdienst will das nicht, weil wenn das draußen ist, finden Leute das und fangen an, es zu analysieren. Und das wollen die nicht. Also das spricht auf jeden Fall schon mal dafür und halt auch überhaupt, also die Vorgehensweise und dass das so lange nicht entdeckt wurde.
Und aber wie du es halt sagst, im Prinzip als Privatnutzer, also selbst wenn das Problem jetzt bekannt ist, ist ja wahrscheinlich auch für einen Virenscanner oder so eigentlich nicht entdeckbar, oder? Also
jetzt kann man, also Kaspersky hat jetzt Malware-Samples für das Aktuelle. Also die haben das ja zum Beispiel im Web ausgeteilt über so, weiß ich nicht, Drive-by-Exploits, also auf irgendwelchen Webseiten. Wenn die jetzt zum Beispiel dieses Islamistenforum, sage ich mal, überwachen, dann könnte man sich vorstellen, dass die halt irgendwie über einen Werbeserver oder versucht haben, das Leuten einzuschleusen, die da vorbei surfen.
Also das heißt, bei dem Punkt, wo es zu mir kommt, da kann ich was machen, aber wenn ich schon infiziert bin, dann kann der Scanner natürlich eigentlich nichts machen.
Da kannst du jetzt was machen für die aktuelle Version. Aber zum Teil sind diese Dinger, die Kaspersky da jetzt veröffentlicht hat, auch schon alt. Also die sind irgendwie von 2009 oder so. Also da gibt es jetzt neuere Versionen von und da wird Kaspersky keine Samples für haben.
Was schaltet man in einem Islamistenforum denn für Werbung?
Ich weiß überhaupt nicht, ob die da Werbung haben. Das war jetzt nur mal so eine, ja, aber es war so eine Idee. So würde man halt Leute infizieren. Also wenn das Ding erstmal auf deinem Rechner ist, wenn du, das ist halt ein Rootkit, das ist echt böse. Das ist so tief in deinem System drin, da kannst du nicht viel machen.
Ja, und dann habe ich, war ich schon schockiert sozusagen darüber, dass alle meine Festplatten unter Umständen kompromittiert sind, ich nichts machen kann. Und jetzt, heute oder gestern, kam die Meldung, dass auch alle meine SIM-Karten, also zumindest angreifbar sind. Das war ja eine Geschichte von Intercept, glaube ich, da wo hier
Glenn Greenwald schreibt. Das basiert auf Snowden-Dokumenten, also auf Folien, auf
relativ. Kannst du die Meldung
auch noch also das basiert auf relativ wenigen Folien von Snowden. Das Problem ist, das ist alles ein bisschen vage. Also was The Intercept sagt, ist, dass sich Geheimdienste, also GCHQ und NSA, bei Gemalto eingehackt haben. Also Gemalto ist eine Firma, die größte Firma, die so SIM-Karten herstellt, wie sie in Handys sind, wie sie auf Chipkarten drauf sind, in Ausweisdokumenten. Und die haben sich da angeblich eingehackt, waren dann in den Systemen, haben das Netzwerk quasi kontrolliert und haben dann halt Kryptoschlüssel mitgehen lassen. Also so eine Karte, die hat ja Krypto mit drauf. Die wird da drauf gemacht, wenn die Karte hergestellt wird, und dann geht es in dein Handy. So, und The Intercept sagt, du kannst jetzt, also diese Geheimdienste können jetzt alles mithören. Also sie können dadurch, dass sie diesen Schlüssel haben, können die sich dazwischen hängen, wenn du mit deinem Dienstprovider, also alles, was du mit deinem Handy machst, ne, geht ja über den Dienstprovider, da hängen die sich dazwischen, dann können die alle Gespräche mithören und alle Daten mitschreiben und so. Das ist aber aus diesen Folien rauszulesen, also diese Folien, da brüstet sich natürlich DCHQ, das machen die ja immer. Das sind ja so interne Folien, die hält eine Abteilung für die anderen oder so. Und dann,
zum Angeben.
Genau, und wir geben ein bisschen an. So. Da ist, steht aber gar nicht genau drin.
Vielleicht kannst du mal vergrößern, ne?
Ja, genau. Also da steht nicht, oh, das ist jetzt ein bisschen zu groß. Oder mal, ich mach das mal ein bisschen kleiner. Also das, da steht drin, was die können, aber da steht nicht genau drin, wie sie es machen. Außerdem ist das, dass Handys abgehört werden, ist ja nicht neu. Also du kannst das ja auch jetzt schon. Du kannst halt mit einem IMSI-Catcher so tun, als wärst du eine Basisstation und dich dann dazwischen hängen. Das Neue hierbei wäre eventuell, wenn das alles so stimmt, dass die halt nicht in deiner Nähe sein
genau.
müssen.
Genau, ja, das ist ja schon nicht genau. Unwesentlich.
Aber da sind sehr viele offene Fragen. Also was ich mich zum Beispiel frage, haben die noch Zugang zu den Systemen? Müssten sie ja eigentlich, weil diese SIM-Karten werden ja ständig neu ausgestellt. Also geben ja ständig neue SIM-Karten raus. Wir wissen ja auch, dass Terroristen und organisierte Kriminelle so Burner benutzen. Also die kaufen ein billiges Handy mit einer Prepaid-SIM-Karte, benutzen das 2 Tage, schmeißen das weg. Also wer schon mal Breaking Bad oder Sons of Anarchy gesehen hat, ne, das machen mittlerweile sogar schon die Rocker-Gangs. Und da muss man dann natürlich, The Intercept sagt, die haben vielleicht auch die Mobilfunkprovider gehackt, weil die wissen wollen, welche SIM-Karte zu wem gehört. Also sie wollen wissen, Achim, welche SIM-Karte hat er jetzt überhaupt?
Aber scheint es nicht viel wahrscheinlicher, dass die mit denen zusammenarbeiten, als da das zu hacken? Oder?
Also das sieht jetzt nicht so aus. Okay. Also da brüsten sie sich schon relativ offensichtlich so, wir sind da drin und die haben keine Ahnung, so, wir okay. haben deren Netzwerk geownt. Ja, also die Frage ist natürlich, ob das nicht große Wellen schlägt. Ne? Also wenn du es schaffst, deren Netzwerk zu hacken und da reinzukommen und alles zu sehen, was diese Firma intern macht, dann brauchst du auch nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Also dann ist es nicht öffentlich, dann weiß es keiner außer dir. Ja. Also ja, die Frage ist jetzt, wen betrifft das? Also ich habe heute gelesen, dass wohl irgendwie jede zweite deutsche SIM-Karte auf dem deutschen Markt auch von Gemalto ist. Ich selber weiß es nicht, ich habe es bis jetzt noch nicht rausfinden können.
Aber das heißt ja nicht, dass jedes Gespräch überwacht wird, nee, sondern das heißt nur, sowieso. Dass wenn quasi du irgendwie in irgendein Raster kommst, weil du eben auf eine Islamisten-Webseite zum Beispiel surfst, dass dann in dem Moment, wenn sie da rausfinden, und der hat die und die SIM, was brauchen der eigentlich? Braucht er deine Telefonnummer? Oder
ja, was? Also wenn das stimmt, dann haben die auch die Netzbetreiber gehackt und kennen deine E-Mail-Nummer. Dann brauchen sie eigentlich nur deine Telefonnummer.
Also dann wissen die, der hat das und das Handy gekauft.
Genau.
Da steckt die und die, nee, stimmt die nicht, der hat die und den Mobilfunkprovider.
Die gucken dann, Fabian Scherschel hat einen Vertrag bei O2.
Ja.
Und dann gucken die in der O2-Datenbank nach, welche SIM-Karte hat er denn. Und dann könnten sie theoretisch bei mir alles mitschneiden. Ja. Aber wie du schon sagst, das ist sehr gezielt. Also das ist, glaube ich, nichts, wo sich jetzt jeder Sorgen machen muss.
Sorgen machen, ja, irgendwie, also beunruhigend finde ich es natürlich trotzdem.
Es ist natürlich auf jeden Fall erstmal schon ziemlich eine Schweinerei, würde ich sagen. Also das ist echt fragwürdig. Aber wirst du jetzt gerade abgehört? Also zielen die auf Weiß uns
nicht.
Ab?
Man weiß es nicht, ja.
Naja, ich meine, du sagst es so, aber ich meine, wir sind zum Beispiel Journalisten und es gibt Kollegen wie du oder Martin Holland, die schreiben ja über die Sachen.
Man muss es auf jeden Fall einordnen. Also es ist ein Unterschied, ob so ein Angriff gezielt stattfindet und da ein paar Leute abgehört werden oder ob sowas passiert, wie die NSA das ja auch macht, dass die sich einfach an irgendeinen Internetknoten hängen und alles abhören und alles erstmal mitschreiben, was da durchläuft. Und dann im Nachhinein, wenn die deinen Namen sehen, einfach reingehen können und sagen können, oh, was hat denn der Scherschel die letzten 6 Monate im Internet gemacht? Und dann kommt, blup, und die haben alle Daten. Das ist schon eine ganz andere Qualität von Angriff. Was nicht heißen soll, dass das nicht unheimlich beunruhigend ist.
Ja.
Hey, ich habe immer so super
eine unangenehme Pause
Themen, die Leute glücklich machen.
Ja, man ist ja schon so ein bisschen ratlos. Ich meine, ich habe, man denkt ja immer, jetzt kommt nichts mehr oder es kann eigentlich jetzt nicht mehr für kommen und dann kommt irgendwie die nächste Geschichte und ich habe auch das Gefühl, es stumpft auch so ein bisschen ab. Oder habt ihr irgendwie das Gefühl, dass in den Medien das eine große Rolle spielt? Man hatte doch das Gefühl, die Leute interessieren sich auch nicht dafür.
Also für das SIM-Karten-Ding glaube ich schon. Also ich habe heute sehr viele Interviews zu dem Thema gegeben. Was ich glaube, was abstumpft ist, gerade bei diesen Intercept-Sachen, Die werden immer sehr gehypt. Also wir haben da sehr wenige Informationen aus ein paar Folien und da wird immer gleich das Worst-Case-Szenario etabliert, was dann auch die Massenmedien sofort so verbreiten. Und ich glaube, das stumpft die Leute einfach ab, weil die ja sowieso denken, ja, hab eh keine Chance. Was auf eine gewisse Weise ja auch ein bisschen stimmt. Also wenn die NSA es auf dich abgesehen hat, hast du relativ wenig Chancen. Aber zum Beispiel bei der Sache jetzt, wenn du Ende-zu-Ende verschlüsselst, wenn du einen Messenger wie Threema verwendest, dann nützt das denen eigentlich auch nichts, weil die haben die Transportverschlüsselung geknackt. Aber alles, was du da drüber schickst, wenn das sicher ist, wenn wir beide über Threema reden, wenn das sicher ist, dann kommen sie da auch nicht rein.
Außer sie haben
Threema auch geknackt, ja. Natürlich. Ja. Aber das können wir jetzt endlos weiterdenken.
Ja, also sie haben die Malto gehackt, sie haben die ganzen
Key
Authorities im Griff, warum sollen sie da nicht auch? Gut, Threema ist wahrscheinlich noch zu klein, als dass sie es lohnt.
Also was ich interessant finde, ist, wenn das wirklich stimmt mit Gemalto, die haben ja noch nicht gesagt, die sagen, sie gucken, aber sie wissen es nicht. Die haben irgendwie den Slogan auf ihrer Webseite, Leader in Digital Security. Ja, da müsste man das vielleicht nochmal überdenken.
Das muss ja die NSA auch reizen, sowas.
Also es wird auf jeden Fall interessant. Wir, Hannes und ich sind ja auch auf dem Mobile World Congress und da ist Gemalto auch da. Und ich denke, die werden viele Interviewanfragen jetzt auch auf dem Mobile World Congress haben. Und das finde ich aber auch wichtig, dass das ein Thema ist, weil natürlich auf so einem Messen geht es dann immer schon um die schönen shiny Handys und alles, aber eigentlich ist dieses Sicherheitsthema, gerade im Mobilfunk, finde ich ein großes Thema. Und wie gesagt, ich meine, wir hatten vorhin mit dem Raspberry Pi, der Grund, dass man gerne einen Heimserver zu Hause stehen hat, ist halt auch, weil man auf dem Handy irgendwie Adressdaten hat und die eben nicht mit jedem teilen möchte und dann sich Sachen überlegt. Und deswegen sind solche Geschichten wie SIM-Karten gehackt, kann alles belauscht werden, ist natürlich ein Thema.
Lass uns mal über was Lustigeres reden.
Lass uns was über Lustiges reden. Wir haben noch ein lustiges, ist es denn ein lustiges
Photoshop.
Thema?
Photoshop! Ja, das ist immer ein lustiges Thema.
Ein paar schöne gefotoshoppte Bilder. Ja.
André, du hast 25 Jahre Photoshop miterlebt. Und
ja, genau.
Nein, ein Jubiläum, das ich gleich auch irgendwie so interessant fand, weil Photoshop für mich schon so ein Phänomen auch irgendwie ist, dass er irgendwie auch so kulturell irgendwie...
Das ist ja
so
schon ein Wort mittlerweile. Genau.
Photoshoppen, ja, Synonym für Bilder bearbeiten.
Genau. Und du hast für Heise Online, aber auch für die CT ein bisschen was zu dem Thema gemacht und auch eine total schöne Bilderstrecke online gemacht, wo es so durch die ganzen verschiedenen Versionen durchgeht. Die können wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Und ich war echt überrascht, wie lange es das schon gibt und wie viele von diesen Photoshop-Versionen ich selber auch offensichtlich irgendwie miterlebt habe, weil so ein paar von den Bildern habe ich sofort, das kannte ich noch, ne? Diese berühmten Anfangsbilder, die kommen, wenn man das Photoshop gestartet hat und dann war immer irgendwie ein lustiges Bild oder dieses Auge war ja immer so ein Motiv, das fand ich immer ganz schön. Ja, du hast uns auch eins mitgebracht, ne? Wir haben mal geguckt, was ist die älteste Version, die wir jetzt auf die Schnelle...
Muss erst mal anmelden.
Hinbekommen, welche hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe, hier drauf habe ich Photoshop 5 und Photoshop 5.5. Also das ist, ne, das, es gab zwei Zwischenversionen, 2.5, das war die erste mit Windows. Also die erste, die es auch für Windows gab. Und 5.5. Photoshop 5.5 ist 1998 erschienen. Oder war es schon 99? Auf jeden Fall fehlte ein Web-Export. Also bis 1998 konnte man mit Photoshop keine Bilder als JPEG oder GIF fürs Web vernünftig ausgeben. Deswegen haben die nochmal eine Zwischenversion nachgereicht. So, ich habe da mal ein Bild.
Wir gehen quasi jetzt in deine Vergangenheit.
Genau, ich habe nämlich mir Bilder ausgesucht. Ich dachte, wie stelle ich Alter dar, weil ich ja alle alten Versionen installiert habe. Da habe ich dann immer Bilder von mir genommen aus der jeweiligen Zeit.
Da hast du ein bisschen längere Haare.
Ja, und auch ein bisschen mehr vor allen Dingen. Ja, das konnte nicht viel. Also neu bei Photoshop 5.5, wenn ich das jetzt mal, ne, das ist ein bisschen doof gescannt, dann möchte ich das jetzt freistellen. Freistelltool gibt es noch nicht, keine zur Steuerung C. So, dann mache ich irgendwie vielleicht...
Freistellen gab es aber nicht.
Was Neues und macht dann so STRG-V. Gut, das ist so Freistellen zu Fuß. Und ich habe jetzt hier ein Protokoll, da kann ich jetzt hier neu einfügen und so. Kann ich also einen Schritt wieder zurückgehen. Das ist eine Neuerung. Und die zweite große Neuerung, der Meilenstein, der kam in Photoshop 3, war das? In Photoshop 3 kamen die Ebenen dazu.
Oh ja.
Also ich habe jetzt eine Hintergrundebene, die ist jetzt ziemlich unspektakulär. Also wenn ich da jetzt, ne, habe ich jetzt irgendwie ein grafisches Element, habe ich ein zweites. Beides in einer Datei. Revolutionär. Und das ist die große Sache, die Photoshop wirklich von anderen abgesetzt hat. Weil normalerweise irgendwie, ne, habe ich hier drin rumgemalt und so, war das ah ja, jetzt bin ich auf der falschen Ebene. Habe ich hier drin rumgemalt, war das auf dem Bild, das war dann da drin. Und da musste ich eine neue Version anlegen. Ja. Und jetzt konnte ich eben sagen, neue Ebene, ich male hier drin rum, speichere das so ab und wenn ich es nicht mehr haben will, blende ich die Ebene aus, ist es weg. Also das war Anfang der 90er revolutionär und das hat Photoshop einen ziemlichen Start gegeben.
Ja, man hat ja, also ich habe so das Gefühl, also ich weiß noch, als ich so in den 90ern bin ich auch groß geworden, so im Rechner, und da war immer Corel und Adobe haben sich da immer irgendwie so gestritten und ich habe aber das Gefühl, den Kampf hat doch eindeutig, was Fotobearbeitung angeht, hat doch dann Adobe eigentlich gewonnen, oder?
Auf jeden Fall. Also Corel hat ja auch eine Bildbearbeitung, das sehr unbekannte Photopaint, das genau. Ist zu Recht unbekannt.
Ich fand das gar nicht so schlecht.
In den 90ern dann, ja. War das auch gut, aber das, da hat sich dann auch seit Ende der 90er nicht mehr viel getan. Das war dann...
Okay. Ist der, also du
der, gut, der Macromedia war damals der große Konkurrent, ne, auf dem professionellen Sektor. Das war nicht CorelDRAW, die waren eher immer ein bisschen Hausbacken und haben das dann zu Druckern und Scannern dazu getan und sind ja auch immer noch im Geschäft, aber eher so Südamerika, Russland, also die haben sich ihre Nische gesucht, ein bisschen Low Price und ja, Low Anspruch vielleicht. Also nicht unbedingt. Also es ist auch eine gute Software, aber Adobe hat sich immer mit Macromedia ein bisschen gebettelt. Das war immer Freehand versus Illustrator. Da hat Freehand immer so ein bisschen gewonnen, aber Photoshop war halt unangefochten und damit hat Adobe das Geld verdient und damit konnten sie dann Macromedia auch irgendwann kaufen.
Das ist witzig. Ich wollte eigentlich gerne in die Runde fragen, was so eure Photoshop-Fragen sind. Ihr seid ja beide so Linuxer. Ihr seid ja eher so wahrscheinlich dann Low-Anspruch-Fotobearbeiter. Oder?
Nee, GIMP.
Ja, zeig ja.
Man sich mit sowas wie Photoshop nicht ab.
Das hat auch leer.
Habt ihr irgendwie mit Photoshop irgendwie früher was gemacht oder so? Also ich erinnere mich auf jeden Fall. Bei mir war das auf jeden Fall so ein Thema, weil ich als Jugendlicher fand ich das irgendwann total irre. Ich hatte diesen Rechner von meinem Vater und habe natürlich die ganze Zeit vor allem gespielt, aber also diese Idee dann irgendwie die Bilder von den Freunden oder so dann auch verzerren und diese ganzen bescheuerten Sachen. Und dann war das für mich auch viel greifbarer, weil ich glaube, es war ja anfangs, war Fotobearbeitung auch sehr professionell. Und heute ist doch, hat doch jeder Photoshop, egal ob er jetzt Designer ist oder einfach nur seine Urlaubsfotos ein bisschen nachbearbeiten will.
Ja, Photoshop hat ja einen ziemlich hohen Nutzeranteil, der überhaupt keine Lizenz gekauft hat. Das sind laut Wikipedia 58%. Und so ein bisschen habe ich auch immer den Eindruck gehabt, dass es von Adobe auch geduldet wird. Weil wenn man anfängt, dann muss man irgendwo mit üben und besser man übt mit einer Raubkopie von Photoshop als mit GIMP, habe ich so den Eindruck. Und wenn die Leute dann irgendwann Profis sind, dann sind sie so in den Fängen von Adobe, dann kaufen sie sich halt auch eine Lizenz.
Ich habe das eigentlich nur installiert, weil ich hatte damals einen Studentenjob und wir haben halt Software gekriegt, die halt für die ganzen studentischen Hilfskräfte hatten, die man auch nutzen durfte, legal. Und die hatten Creative Suite und ich habe das nur installiert, weil es so teuer war, weil ich gedacht habe, jetzt will ich mir das mal angucken und dann irgendwie habe ich nur Photoshop ein bisschen benutzt und den Rest irgendwie nicht. Also ich war ein relativ großer Fan von Lightroom, als das rauskam.
Ja.
Also das, weil das halt, wenn du Fotos selber zu Hause bearbeitest, das war halt so ein bisschen, fand ich, eine Revolution. Es hatte die ganzen Sachen, die du nicht brauchst.
Ich finde, das ist auch das bessere Stück Software. Also Photoshop ist 25 Jahre alt und da schleppt man auch viele Altlasten mit sich rum. Also Lightroom ist halt neu und aus einem Guss. Es hat eine große Oberfläche, es hat Regler, die reagieren in Echtzeit. Ja, Klarheit, da ziehst du dran, fertig. Okay, im Hintergrund wird dann vielleicht noch ein bisschen im Detail weitergerechnet. Aber die haben diese Algorithmen auf den Punkt optimiert, dass sie in 0, noch was Sekunden reagieren. Und bei Photoshop, auch Photoshop 14.2, also die allerneueste Version CC, da machst du immer noch Filter, Weichzeichner, Gaussischer Weichzeichner. Das ist ein kleines Fensterchen mit noch viel, viel kleineren Vorschaufenstern. Ein Regler und dann drückst du auf OK und dann dauert es irgendwie 5 Sekunden, bis das zu Ende gerechnet hat. Oder 2 Sekunden oder 1,7 Sekunden. Aber man sieht einen Fortschrittsbalken. Und das ist halt irgendwie 90er-Jahres-Software. Und da ist Lightroom definitiv irgendwie das modernere Stück Software.
Jetzt gibt's, klingt sehr gimpy, ja.
bisschen ja. Wobei GIMP natürlich auch die Ideen eher von Photoshop hat als umgekehrt. Aber da würde ich sagen, muss Adobe mal ran und das alles mal erneuern. Was natürlich schwierig ist, wenn irgendwie Agenturen, die haben dann Makros und die funktionieren dann nicht mehr, wenn man alles auf die Füße stellt.
Die haben das Office-Problem jetzt.
Ja, aber Microsoft hat es geschafft, ne? Mit Office 2007. Da gab es ein bisschen Geschrei und immer noch haha Ribbons. Aber ich finde, Microsoft hat Office sehr gut modernisiert. Und also die haben nicht mehr diese ewig lang ausladenden Menüs und so weiter und modale Dialoge, die dann davor sind und du kannst nirgendwo anders mehr hinklicken, da machst du Ping, weil vorne ist ein Fenster auf und so. Also
ja, so, so toll wäre Lightroom, also ich finde auch, also für mich privat hat Lightroom eigentlich Photoshop ersetzt, aber du kannst natürlich mit Lightroom so professionelle Bildbearbeitung, stößt natürlich irgendwo an, naja, die Grenzen.
Ersetzt hat es nicht. Nee. Also du kannst damit Fotos retuschieren, genau. Ne? Aber komplexe Kompositionen mit Ebenen, Lightroom hat nicht mal ein Texttool. Also ein Katzenbild mit einem lustigen Spruch, irgendwie ein Meme kannst du damit nicht mal machen. Witzig,
kein Meme. Hat's nicht. Nee, also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, Photoshop ist ja immer noch so für ein bisschen so für die komplexeren, professionelleren Sachen ein Thema. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Rechenpower brauche ich? Da hast du nämlich auch im aktuellen Heft einen Artikel drüber und hast dir mal ein bisschen angeguckt, aber da geht es jetzt natürlich nicht mehr um Photoshop 5.5, sondern um aktuellen. Was sind so die Flaschenhälse? Und ich, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich immer wusste, Photoshop ist das Ding, was meinen Rechner an die Grenzen bringt. Mhm. Was waren denn so deine Erfahrungen? Also ich stelle mir vor, RAM so viel wie möglich reinzupacken, hilft auf jeden Fall. Mhm. CPUs bin ich mir aber schon unsicher, wie es aussieht. Brauche ich möglichst viele Kerne oder einen möglichst schnellen Rechner oder wie sieht es da aus?
Ja, also das Ding ist, Photoshop bringt den Rechner gar nicht unbedingt an seine Grenzen. Also ich habe verschiedene Rechner durchprobiert, die basieren alle auf unseren Bauvorschlägen aus der optimale PC von den Hardware-Kollegen. Da habe ich halt mir einen 2-Kerner Celeron, 4-Kerner Core i5, einen 8-Kerner Core i7 und dann hatte ich noch eine HP Workstation mit 28 Kernen für 16.000 Euro, bloß ne, weil sie gerade da war. Und Photoshop hat auf dem 28-Kern Profi-Ding so schnell gerechnet in der Summe bei allen Funktionen, die ich getestet habe, wie der Core i5.
Okay.
Und das liegt daran, dass die meisten Funktionen von Photoshop immer noch so schnell rechnen, wie der einzelne Prozessorkern rechnet. Das heißt, die Taktfrequenz ist bei den meisten Funktionen ausschlaggebend und nicht die Anzahl der Kerne. Es gibt so Posterboy-Anwendungen, radiale Weichzeichner, der nutzt fast 100%. Camera Raw, der nutzt auch alle Kerne. Das ist halt die gleiche Engine wie in Lightroom. Aber da haben auch, ne, da wurde sehr viel dran gearbeitet. Aber zum Beispiel der Web-Export, wir haben gerade Photoshop 5.5 gesehen. Damals gab es nur einen Kern. Und ich habe den Eindruck, ich kann mich täuschen, aber den hat in den letzten neuen Versionen niemand angefasst, weil der rechnet auf einem Kern bis zum Anschlag. Auf dem 8-Kerner ist die Prozessorauslastung konstant 12,5%. Das ist nämlich genau einer von 8 Kernen. Ja. Ja, und dann dauert das halt irgendwie mal 3 Minuten, bis so eine Webvorschau berechnet ist auf einem großen Bild. Und das ist eigentlich ein Skandal. Also da könnte man viel mehr parallelisieren. Gut, Adobe hat ein bisschen gesagt, das geht nicht immer. Also unscharf maskieren, das ist ein komplexer Prozess. Da wird zuerst ein gaußscher Weichzeichner angewendet. Dann wird das mit dem Bild verrechnet. Dann kommen noch so Sachen wie Farbmanagement, irgendwie verschiedene Ebenen, Skalierung der Darstellungsgröße. Also es passieren immer sehr komplexe Operationen. Dann gibt es dieses Amdahl-Gesetz, ne? Also man kann es immer nur so schnell machen, wie, also wenn eine Funktion eben nur einen Prozessorkern auslastet, dann kann man da nicht viel dran rumoptimieren, wenn es sich aus verschiedenen Dingen zusammensetzt.
Ja, und das heißt dann für eine Agentur oder irgendwas, die viel mit Photoshop arbeitet, dass man sich tatsächlich mal überlegen kann, welche dieser Prozesse setze ich häufig ein und wo könnte es für mich dann interessant sein? Also wenn man bestimmte Sachen häufiger einsetzt als andere, dann ist vielleicht das sogar relevant für die Hardware, die man sich aussucht.
Ja, also ich glaube, dass man kommt da nicht weiter, dass man denkt, ich setze jetzt den selektiven Scharfzeichner viel ein und deswegen nehme ich jetzt so eine Maschine.
Weil die Komposition am Ende dann doch...
Ich glaube, man muss sich bewusst machen, die Prozessorleistung des einzelnen Kerns ist da ausschlaggebend, also nämlich ein Core i7, der hat aber auch die meisten Kerne. Aber ja, gut, okay. Dem spendiert Intel halt den höchsten Takt.
Und dann ist es auch das, was
und dann ist man gut dabei. Arbeitsspeicher hatte ich jetzt für meine Wald- und Wiesen-Anwendung gar nicht so den Unterschied, ob ich jetzt 8 GB oder 16 GB drin habe. Weil erstens...
Ich habe noch 4, glaube ich.
Also, ja, das ist wenig. Also 8 wäre schon Minimum, 16 würde ich auch schon sagen, ist optimal. Aber Photoshop hat ein sehr gutes Speichermanagement. Also das lagert gerade nicht gebrauchte Daten schon selbstständig auf die Festplatte aus, weil es eben aus einer Zeit kommt, wo 8 Megabyte noch
mehr am Markt ist. Das ist halt 25 Jahre alte Software. Vor 25 Jahren gab es halt nur ganz wenig Speicher und Prozessoren sowieso nur mit einem Kern.
War damals auch ein Argument für Photoshop, weil die ein sehr geschicktes Speichermanagement haben.
Okay.
Also da, da geben die immer noch ein bisschen den Ton an.
Bringt dann eine SSD denn was, wenn das viele auf der Festplatte auslabert?
Das ist wirklich ein Tipp, um Photoshop zu optimieren. Eine SSD fürs System mit dem Betriebssystem und den ganzen Anwendungen und dann noch eine zweite SSD nur für die Auslagerungsdatei. Dann rennt es nämlich, weil die ist extrem viel schneller als eine Festplatte. Und dann kann da noch eine Festplatte drin hängen, wo man eben die Photoshop-Dokumente und seine, weiß ich nicht, Musikvideos da
hat. Hat der Photoshop eine eigene Auslagerungsdatei?
Die kann man einstellen. Das ist unter Bearbeiten, Voreinstellungen, Arbeitsvolumes. Und da gibt man eben an, da kann man die Laufwerke anklicken, in der Priorität verschieben und so. Dann drückt man auf E, schiebt das ganz nach oben und ist mal auf der sicheren Seite.
Okay.
Weil wenn das System und die Auslagungsdatei auf dem gleichen Laufwerk sind, dann greifen die immer abwechselnd drauf zu und
also das ist
dann
auch
nicht so geschickt.
Okay.
Genau, deswegen zwei SSDs.
Grafikkarte haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Ist das für Photoshop relevant?
Bei den normalen Anwendungen ist es vollkommen egal, ob man den integrierten Grafikprozessor benutzt oder eine externe Festplatte einbaut. Das hat also keinen Unterschied gemacht.
Okay.
Das macht einen Unterschied für Echtzeitdarstellung, wenn ich 3D-Objekte in Photoshop integriere.
Okay, das ist klar, ja.
Oder wenn ich Videoschnitt mache, was Photoshop ein bisschen kann, aber auch nicht so richtig gut. Also Zusammenarbeit mit Cinema 4D oder Premiere, da ist es eine ganz andere Nummer. Aber für Fotobearbeitung, Komposition, die klassischen 2D-Anwendungen, da ist halt OpenGL wichtig, aber das kriegt auch so ein integrierter Intel HD Graphics Chip hin.
Okay. Ja, spannend. Also das heißt, ich sollte mir vielleicht doch mal ein bisschen überlegen, ein bisschen mehr RAM und eine SSD, eine zweite zu holen. Ja, weil ich habe tatsächlich eine für das System und dann war es das eigentlich, ne? Und dann ist der Rest alles auf einer Festplatte.
Ja.
Gibt es denn moderne Bildbearbeitungssoftware, die das besser macht? Die
also
Multithreading kann vernünftig?
Also PhotoLine ist ein Beispiel, die können sehr gut Parallelisierung. Also das ist eine ganz kleine Firma, die sind irgendwo am Bodensee, glaube ich. Und die haben wirklich guten Unterbau und die haben eine sehr schnelle Engine darunter. Also die führen die Berechnung sehr schnell aus. Da hakt so ein bisschen am Bedienkonzept. Das hat Adobe dann deutlich besser drauf. Also da sehen alle Icons aus wie eine kleine Outline von einem Stück Papier mit einer abgeknickten Ecke und dann geht mal ein schwarzer Pfeil rein und mal zwei rote Pfeile raus und man weiß irgendwie nicht, was diese Funktionen alle tun.
Okay. Aber das heißt, da ist auf jeden Fall noch was drin für ein Optimierungspotenzial bei Photoshop.
Das Ding ist, Adobe selbst gibt keine Hardware-Empfehlung, weil die auch neutral bleiben möchten. Und also keiner kann einem sagen, wie so ein Photoshop-PC aussieht. Und dann denkt man sich, naja, dann gebe ich halt 3.000 Euro aus. Dann habe ich irgendwie eine riesen Maschine mit Nvidia Quadro, keine Ahnung, schlag mich tot. Von allem das Feinste und die Empfehlung, die wir da jetzt ausgesprochen haben, das ist ein 1.000-Euro-PC. Gut, ne, das ist auch nicht billig,
aber
mit dem Office-Rechner kommt man nicht weiter, aber das ist auf jeden Fall das Optimale und man muss da nicht irgendwie sonst was einbauen.
Ja, spannend. Das, die Details gibt es in der CT und dann würde ich sagen, dann sind wir mal gespannt auf die nächsten 25 Jahre mit Photoshop, ob es den noch so lange gibt.
Ja.
Ob der Web-Export dann endlich mal ein bisschen überarbeitet wird.
Zweiter GIMP.
Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch heute mit den Themen. Ich wollte zum Schluss noch, weil wir haben ja versprochen, dass wir immer mal wieder auch Zuschaueranfragen und Zuschauerkommentare auch irgendwie erwähnen. Und einen wollte ich erwähnen, weil es nämlich ein Thema war, über das ich letztes Mal gesprochen habe. Und das ist ein lobender Kommentar, dann dachte ich, muss ich den auch vorlesen, von Holger. Und zwar ging es um die alternativen Smartphone-Betriebssysteme, über die wir letzte Woche geredet haben. Und Holger meinte, hat sich ihm gefreut, dass wir darüber geredet haben und sagt eben, deswegen fand ich es ganz interessant, der hat ein Jolla-Phone und sagt, er hat sein Jolla seit einem Jahr und ist nicht enttäuscht worden. Ich hatte schon länger auf alternative OS für Smartphones gewartet, wollte kein Android oder Apple, was alle haben, genauso wie ich kein Windows will, was jeder hat. Und zwar einfach wegen der Sicherheit. Ich meine, man kann jetzt wahrscheinlich gerade heute das Thema, ne, die SIM-Karte im Jolla-Phone kann eben leider auch abgehört worden, aber das fand ich ganz interessant und ich denke, das ist einfach auch ein Thema, warum die alternativen Betriebssysteme spannend sind. Das ist einfach nicht das, was jeder hat und sie bieten einfach ein paar andere Konzepte, wo man eben sich nicht auf die Großen so einlassen muss. Auf die NSA aber trotzdem, ne?
Ja, auch bedingt, ne? Also wie du selbst gesagt hast, diese Software, diese Malware, die sich aus der Plattenfirmware wieder restauriert, die wird trotzdem auf Windows letztlich zugeschnitten sein, das was sie tut. Die wird auf dem Linux-Rechner einfach nicht funktionieren.
Auch die meisten Terroristen benutzen Windows.
Ja, eben.
Das ist einfach so.
Und kein Jolla-Phone, meinst du?
Also ich glaube schon, dass die NSA, wenn jetzt irgendwie so eine Terrorzelle anfängt, Linux zu benutzen und das
Ziel groß genug ist, dann
schreiben die da was für. Aber ich glaube, ja. Also je abwegiger das ist, was man benutzt, ist ein bisschen so Security through Obscurity, aber es kann auch funktionieren. Mhm.
Na also gut, OpenBSD. Also Tipp Linux nutzen. Alles klar.
OpenBSD. Plan 9.
Ja, auch okay. Nächste Woche ist alles anders. Nächste Woche machen wir CT-Uplink mit den Leuten von der Make. Da gibt es eine Extra-Sendung sozusagen, die wird, glaube ich, Kino machen und da werdet ihr viele Sachen, vielleicht auch ein bisschen Raspberry Pi, ein bisschen Gebastel sehen und ich hoffe, ihr schaltet wieder rein und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.
CT-Uplink.
Wiederschauen. Ciao.